Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Ich heiße Sie zu einer neuen Ausgabe der Fokussendung von Radio Vorarlberg herzlich willkommen. Wir erleben eine Zeit, in der man das Gefühl haben kann, die Welt und ihre menschlichen Bewohner stehen Kopf. Man denke nur an ungelöste Umwelt- und Ernährungsprobleme, an die Finanzkrise, an soziale Spannungen und die Liste der Konfliktzonen verursacht und ausgelöst von Menschen ist endlos. Wie wohltuend ist es, wenn es wiederum Mitbewohner dieser Erde gibt, die dieses Elend der Gattung Mensch nicht nur treffsicher analysieren, sondern auch Perspektiven aufzeigen können und die ganzheitlich spirituell aus einer inneren Fülle schöpfen, die den Zuhörer vorerst einmal hörend, schweigend und staunend machen kann. So erging es mir jedenfalls beim Vortrag von Professor Dr. Klaus Eurich, den er in der Propstei St. Gerold gehalten hat. Sein Thema: Hat der Mensch Zukunft? Schritte in ein neues Zeitalter.
Ja, hat der Mensch eine Zukunft? Die Antwort ist, glaube ich, offen. Für mich zumindest ist sie offen und hält sich offen in einer Zeit, wenn wir uns umschauen, wie es auf der Erde aussieht, wenn wir uns fragen, was haben wir hier angerichtet? Zu viele, zu gefräßig, zu wenig umsichtig, zu rücksichtslos, immer nur sich selbst im Blick, dann kann man in Zweifeln kommen. Zweifellos.
Professor Eurich ist Hochschullehrer für Kommunikationswissenschaft am Institut für Journalistik der Technischen Universität Dortmund. Die Schwerpunkte seiner Lehre und seiner Forschung sind Ethik, Medien und Kulturtheorien, vor allem die gewaltlose Kommunikation und Friedensjournalismus. Professor Eurich ist auch über seine Lehrtätigkeit hinaus als Meditationslehrer tätig. Sein St. Gerolder Vortrag kam einer Meditation gleich. So möchte ich es Ihnen auch anbieten. Am Beginn, scheint es, könnte Klaus Eurich das Motto des Programms der Bregenzer Festspiele 2012 übernommen haben, das da lautet: Erinnerungen an die Zukunft. Was paradox klingt, erinnern an eine unbekannte und noch offene Zukunft, ist wiederum in sich logisch. Denn wer nach vorne will, muss zuerst innehalten und zurückschauen.
Bevor wir auf die Frage kommen, ob wir Zukunft haben oder wie Zukunft aussehen könnte, wäre es mir wichtig zu fragen, wo kommen wir eigentlich her? Weil es lässt sich immer wenig über die Zukunft sagen, wenn wir uns keine Rechenschaft ablegen über die Vergangenheit. Das heißt, wenn wir uns nicht umschauen, was ist das Wesen unseres Ursprungs? Welche Schritte haben wir als Personen und als Gattung gemacht, um zu dem Punkt zu kommen, an dem wir heute stehen? Und ich würde da ganz gerne eine Aufteilung aufgreifen, die, könnte man fast sagen, schon klassisch ist. Danach haben wir als Menschen verschiedene Zeitalter durchschritten. Das erste Zeitalter, mit dem wir begannen, war das, das man archaisch nannte. Der Mensch, noch nicht wirklich Mensch. Der Mensch, der noch kein Ich-Bewusstsein hatte, der Mensch, der noch nicht unterscheiden konnte, der Mensch, der noch ganz in einer Wahrnehmung war, eins mit der Natur, mit allem Leben. Und dann begann er so langsam aus dieser Phase heraus, sich die Natur anzueignen. In der Wissenschaft sagen wir Tool-Making Animal. Das Tier, das beginnt, sich Werkzeuge zu schaffen, um sich die Natur gefügig zu machen. Dann kommt der erste Übergang, die erste große Mutation hinein in das, was wir magisch nennen. Das magische Zeitalter. Der Mensch beginnt sich jetzt ein wenig selber zu erkennen. Vor allen Dingen erkennt er sich als anders, als anderes Leben. Er erkennt seine Macht, er erkennt seine Kraft, seine Gestaltungsfähigkeit. Aber noch ist er eins mit allem. Und noch wertet er nicht. Natur, das ist Leben wie er selbst, mit Kraft ausgestattet wie er selbst, mit Magie. Und dann kommt der dritte Schritt. Wir nennen es das mythische Zeitalter. Der Mensch fängt langsam an, so etwas zu entwickeln wie Reflexion über sich selbst. Und merkt dann, ich kann doch die Maßstäbe nicht alleine aus mir selber ziehen. Da muss etwas anderes sein. Ich kann mich nur verstehen, wenn ich das Größere, das da ist, mit hineinnehme in mein Bild. Und es entstehen die ersten Vorstellungen von dem, was wir Gott nennen. Aber diese Gottheiten waren noch ganz so gedacht, wie der Mensch nur denken konnte, dem Menschen eben ähnlich, in seiner Gestalt. Und er entwarf diese Götterhimmel, die wir alle kennen aus den großen mythischen Traditionen des Griechentums, des Keltentums, der alten Ägypter. Die Götter also überwiegend in menschlichen Gestalten, sie wohnen im Himmel. Sie können sich im Gegensatz zu Menschen alles leisten, jedes Gelage, ohne dass es Folgen hätte. Und gleichzeitig sind sie noch unsterblich. Was wichtig ist für das mythische Zeitalter, der Mensch tritt in Distanz jetzt zu sich selbst. Er erkennt die Differenzen und die Unterschiede. Und dann kommt der nächste große Schritt. Er führt hinein in das, was wir das rationale Zeitalter nennen. Das rationale Zeitalter, es hat seine ersten Ursprünge bereits in der griechischen Antike. Eine Hochphase, in der, die wir Scholastik nannten, 10., 11., 12., 13. Jahrhundert, als die Philosophie begann, sich von der Theologie zu emanzipieren. Und dann natürlich die Phase der Aufklärung. Für das rationale Zeitalter ist wesentlich, der Mensch setzt jetzt seinen Geist absolut. Man könnte sagen, er wird sich selbst zur Gottheit. Und er zerschlägt die alten Mythen, die ihn bis hierhin getragen haben, die ihm gesagt haben, woher er kommt und wohin das Leben geht. Denn das ist ein Mythos, das meint Mythos, eine Antwort zu geben auf die Frage, wer wir sind und woher wir kommen und wohin es uns zieht. Man hat übersehen im rationalen Zeitalter, in dem wir noch mittendrin leben, dass der Mensch ohne Mythen nicht leben kann. Und so hat er sich Ersatzgötter geschaffen. Fortschritt, Wachstum, all das, was wir kennen, was wir vergöttern, was wir anbeten, dem wir de facto alles unterordnen. Mit den Folgen, die wir kennen, Selbstvernichtung inbegriffen. Wichtig auch ist für das rationale Zeitalter, dass in dem Moment, wo der Mensch sich selber absolut setzt, er sich selbst über alles erhebt, er den Rest des Lebens auch als minderwertig ansieht. Er führt jetzt diese feinen Unterschiede ein, bezogen auf wertes und unwertes Leben. Und dass das Leben alles andere außerhalb von ihm doch nur dazu da sei, ihm zu dienen. Also diese groteske Verkennung, dass der Mensch selbst Teil des Ganzen ist und sich ohne das Ganze nicht verstehen kann. Aber mit diesem rationalen Zeitalter ist die Geschichte nicht zu Ende. Einer der ganz großen Kulturanthropologen, der Schweizer Jean Gebser, er hat diese Zeitalter als erster formuliert, er fügte diesen ersten vieren noch ein fünftes an. Und er nennt es das integrale Zeitalter. Zu dem integralen Zeitalter sagte er, wir sind eigentlich schon in den ersten Schritten dort hinein. Es ist eigentlich bereits der Beginn des Neuen. Was meint das nun? Integral. Integral meint erstens, all die vergangenen Zeitalter, die wir durchlebt haben, sind nicht ausgelöscht. Sie sind immer noch als Kräfte und Energien präsent. Und sie leben in jedem von uns, wenn auch in unterschiedlicher Stärke. Aber es gibt Situationen, in denen kann dann auch das Archaische und das Magische und auch das Mythische, das sich ganz zurückziehen in einen Kindheitsglauben, wieder in aller Stärke durchbrechen, in Krisen vor allen Dingen, kollektiven oder persönlichen. Und integral meint zweitens noch ein weiteres. Es meint, wir beginnen langsam wieder zu verstehen, aber jetzt auf einer neuen Ebene, dass wir Teil des Ganzen sind. Das heißt, wir wachsen hinein in einen Geist, den man nennen könnte, den Geist der Verbundenheit. Mit allem Leben, in dem wir zwar differenzieren, aber nicht mehr werten. Aber noch sind wir in diesem vorsichtigen Übergang. Und vielleicht können wir uns das noch besser verdeutlichen, wenn wir uns klar machen, dass alle diese Zeitalter nicht nur große Menschheitszeitalter sind, sondern diese Phasen durchlebt jeder einzelne von uns selbst. Auch wenn vielleicht die meisten zwischen dem Mythischen und dem Rationalen stecken bleiben, Zeit ihres Lebens. Aber trotzdem, in jedem Menschen liegt die Potentialität, das Archaische, die pränatale Zeit, die Zeit also vor der Geburt und die ersten Lebenswochen und die ersten Lebensmonate. Der Mensch, der noch kein eigenes Bewusstsein hat, ganz eins ist mit der Mutter, die ihn nährt, mit der Erde, könnten wir es auf uns selber bezogen weiterdenken. Das Magische, die ersten Jahre des Kindes, es entdeckt seine Umwelt, es entdeckt sich selbst, aber es ist ganz egozentrisch, es bezieht alles auf sich selbst. Aber die Dinge sind für das Kind auch nicht nur Dinge. Eine Puppe ist nicht nur ein Stoffballen, es ist ein Lebewesen, Es investiert Gefühle darauf hin. Das Mythische, die Kindheitsreligion, die Vorstellung von Gott als einem alten Mann mit langem Bart, der alle Menschen beschützt. Und dann das Rationale, die Pubertät, die Zeit, in der wir uns abgrenzen müssen, die wir brauchen, um unser Ich zu finden. Kampfansage an alles. Und so muss Pubertät auch sein. Ich kann nur zu meinem Ich finden, wenn ich lerne, mich als anders zu sehen wie anderes Leben. Das ist notwendig. Das war auch für unsere Gattung notwendig, durch diese Stufe hindurchzugehen. Wir sollten sie also nicht nur verteufeln. Und dann das Integrale, das Bewusstwerden, ich bin nicht nur für mich. Ich bin nicht nur für mein eigenes Leben da, ich bin für das Ganze da. Aber nicht nur das, ich bin das Ganze. Ich kann mich nicht verstehen, wenn ich es nicht vom Ganzen her lerne, zu sehen.
Der Mensch ist ein Grenzenzieher, vom Himmel zur Hölle, vom Einzelnen zum Anderen. Gesellschaften, Staaten grenzen sich zu anderen Staaten ab. Auch im Religiösen. Religionen betonen derzeit zu wenig das Gemeinsame, sondern zu sehr das sie Trennende, beklagt Professor Eurich. Und er stellt den Bezug zur Entwicklung des Menschen her, der sich dessen bewusst werden müsse, dass er Teil des Ganzen sei.
Es ist dann die Selbstreflexion, der Versuch des Erkennens vor uns selbst, der uns einen nächsten Schritt weiterführt. Eine Selbstreflexion allerdings heute, die sich nicht mehr darauf beschränken darf, festzustellen, wer bin ich in Abgrenzung zu anderem, sondern eine Selbstreflexion, die uns jetzt wirklich vom Denken und vom Empfinden her erkennbar macht, dass wir Teil des Ganzen sind, also dieser Geist der Verbundenheit. Also heraus aus dieser narzisstischen Selbstbespiegelung, in der wir immer nur unsere eigenen Bedürfnisse absolut setzen. Als Person, als Staat, Nation, als Gattung neben anderen Gattungen. Der Albert Schweitzer, bekannt geworden ja als Urwaldarzt in Lambarene, großer christlicher Mystiker des 20. Jahrhunderts, kann man, glaube ich, sagen, er hat das alles sehr gut auf den Punkt gebracht in seiner Lebensethik. Der ersten im Abendland entstandenen Ethik, kann man sagen, die vom ganzen Leben her denkt, nicht nur vom Menschen. Und er bringt diese Ethik in einem Satz auf den Punkt: Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Alles Leben will leben. Nimm das bitte ernst. Wenn du das nicht respektierst, entziehst du dir irgendwann die eigenen Grundlagen zum Leben und zum Überleben. Und er hat das dann an einer anderen Stelle noch schöner ausformuliert. Ich zitiere ihn einmal. Und du vertiefst dich in das Leben, schaust mit wachen Augen in das gewaltige Chaos des belebten Seins. Und dann erfasst es dich wie einen Strudel. In allem erkennst du dich wieder. Alles, was dir jetzt begegnet, das bist du. Alles, was dir begegnet, das bist du. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hat es mich erinnert an das apokryphe Thomas-Evangelium, das Sie vielleicht kennen. Das Evangelium, dass Thomas, einer der Jünger von Jesus, der nach seinem Tod historisch übermittelt nach Indien gegangen ist, dort gestorben ist, dort gibt es auch sein Grabmal, das auch von den Hindus dort verehrt wird. Ihm wird dieses Evangelium zugeschrieben. Ein fünftes, nicht kanonisiertes, könnte man sagen. Wenn wir die Bergpredigt als die äußere christliche Ethik ansehen können, ist das Thomas-Evangelium der innere Weg eines jeden Menschen dorthin. Und Thomas, den wir ja kennen aus der Bibel als den ewig Zweifelten, er stellt Jesus ständig Fragen. Meister, wer bist du? Wer bist du wirklich? Und einmal antwortet Jesus: Ich bin du. Thomas lässt nicht locker. Er fragt weiter: Meister, sag mir, wer du bist. Und dann antwortet er an anderer Stelle: Heb diesen Stein auf, Thomas. und du wirst mich sehen. Zerschlag das Holz und du kannst mich erkennen. Also eine Aufhebung jeglicher Trennung und Unterscheidung. Ich bin das Leben, sagt er zu Thomas. Du kannst mich nicht verstehen, wenn du mich nicht vom ganzen Leben her verstehst. Und auch nur dann wirst du dich selber angemessen erkennen. Wichtig aber nun ist, dass dieser Geist der Verbundenheit uns nicht hineinführen soll in ein Gefühl eines undifferenzierten Einsseins. Aber worum es geht, ist unsere Position neu zu bestimmen. Neu zu bestimmen im Reigen der Schöpfung. Und unsere Verantwortung für das Ganze zu sehen, die mehr ist als nur die Verantwortung für mich, meine Familie, meine Sippe, meinen Staat, meine Kultur.
Professor Klaus Eurich wendet sich gegen ein undifferenziertes Einssein, wie es in esoterischen Zirkeln gepflegt werde. Darum gehe es nicht. Es gehe selbstverständlich um die Buntheit der Unterschiede zwischen uns Menschen. Und damit gehe es auch um den Weg zu uns selbst.
Das ist natürlich ein ziemlich schwerer und steiler Weg. Man könnte sagen, es ist der große Weg vom kleinen Ich zum großen Selbst. Ein Weg, der nur gepflastert ist, wie es zunächst scheint, mit Hindernissen und mit Hürden. Aber ich glaube, es gibt nur eine einzige wirkliche Gefahr auf diesem Weg. In der alten Sprache der Theologie, etwa in der des Thomas von Aquin, nannte man diese Gefahr die Arkadia. Es war die siebte der Todsünden, die schlimmste, kann man sagen. Nämlich die Trägheit des Menschen. Dieses sich nicht aufbäumen, dieses einfach alles hinnehmen, dieses sich zurückziehen in eine mittelmäßige Behaglichkeit und zu sagen, wunderbar, egal was außerhalb von mir passiert, damit habe ich nichts zu tun. Deswegen ist sie die gefährlichste der Todsünden, weil sie so harmlos daherkommt und alles überlagert. Und wir sollten sie jetzt nicht gleichsetzen, wie das oft geschieht, mit Faulheit oder nur Trägheit. Sie versteckt sich heute sogar, kann man sagen, in geradezu abenteuerlicher Geschäftigkeit und Unruhe und Umtriebigkeit. Nein, die Arkadia ist eine innere Haltung. Der große dänische Religionsphilosoph Søren Kierkegaard, er hat über sie gesagt, in der Arkadia will der Mensch verzweifelt nicht er selbst werden. Er versagt sich seine Gotteskindschaft. Er versagt sich der Möglichkeiten, die in ihm wie in jedem anderen Menschenwesen ruhen. Natürlich werden wir, wenn man ein so anspruchsvolles Programm beginnt zu formulieren, immer wieder vor die Wand laufen. Wir werden immer wieder scheitern. Wir werden immer wieder unsere Ohnmacht spüren. Aber auch das ist etwas, was wir lernen können, ganz neu zu sehen. Für mich ist Scheitern eine positive Energie. Nämlich so betrachtet, dass mir das Scheitern immer wieder zeigt, an welchen Punkten ich auf meine Endlichkeit achten muss. Es mir zeigt, dass ich nicht allmächtig bin. Ich aber auch verstehen kann, dass nur wenn etwas Altes zerbricht, etwas Neues wachsen kann. Kein Baum kann ewig blühen. Und wenn er nicht zerbirst durch einen Blitzschlag oder dass er auf anderen Gründen eingeht, kann dort nichts Neues wachsen. Oder die Ohnmacht. So ein ganz verdrängter Begriff in unserer Kultur, Ohnmacht. In einer solch machtbesessenen Kultur, in der alles funktionieren muss. Ohnmacht etwas Negatives? Nein. Das ist ein zutiefst jesuanischer Begriff, Ohnmacht. Ohne Macht sein. Ohne Macht sein heißt ja nicht, ohne Gestaltungskraft zu sein. Ohnmacht zeigt mir nur an einem bestimmten Punkt, so geht es hier nicht weiter. Du stehst jetzt vor einer Wand, also verzweifle nicht daran. Du kannst dich hinsetzen ins Gras, du kannst nach links gehen, du kannst nach rechts gehen. Vielleicht lernst du fliegen. Also in jedem Fall, Ohnmacht will uns nur darauf hinweisen, nicht so. Nicht mit den bekannten Mitteln, nicht auf den vertrauten Wegen. Aber kein Grund zu verzweifeln. Der große jüdische Religionsphilosoph Martin Buber, er hat 1950, in meinem Geburtsjahr war das, da hat er ein wunderbares Buch veröffentlicht mit dem Titel Pfade in Utopia. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Ihnen dieses Buch irgendwo über den Weg läuft, besorgen Sie sich das. Vielleicht gibt es antiquarisch noch ein paar Exemplare. Es ist, wenn Sie es heute lesen, als wäre es in die Gegenwart hineingeschrieben. Pfade in Utopia. Und darin schreibt er einen ganz treffenden Satz. Er sagt, es gibt für uns keine Rettung. Es gibt für uns vor allen Dingen keine Rettung im Zurück, sondern immer nur im Hindurch. Hindurch aber werden wir nur kommen, wenn wir wissen, wohin wir wollen. Hindurch werden wir nur kommen, wenn wir wissen, wohin wir wollen. Damit nimmt er im Prinzip ein uraltes, biblisches, christliches Bild auf. Nämlich das, das man umschrieb mit Status viatoris. Der Mensch ist einer, der unterwegs ist. Der Sinn des menschlichen Lebens liegt in der Wanderung, liegt im Unterwegssein, liegt darin zu verstehen, dass alles ein Prozess ist und immer weitergeht und ich auch, durch den Tod hindurch. Was kann das nun bezogen auf unser Thema, hat der Mensch eine Zukunft? Meinen hindurch. Und wir werden nur hindurchkommen, wenn wir wissen, wohin wir wollen.
Man hört in der momentanen Krise nicht selten das Wort vom Machen wir's so wie früher. Das heißt, gehen wir zurück. Es gäbe kein Zurück in diesem Sinne. Professor Klaus Eurich gibt im Folgenden ein paar Marksteine oder Orientierungen, die für die Schritte des Menschen in seine Zukunft entscheidend sein können, an.
Das Erste, es ist zweifellos wichtig, dass wir beginnen, uns in eine neue Ethik einzuleben. Der Königsberger Philosoph Immanuel Kant hat im 18. Jahrhundert seinen berühmten kategorischen Imperativ formuliert. Der sagte aus: Handle immer so, dass alles, was du tust, zugleich ein allgemeines Gesetz sein könnte. Handle immer so, dass alles, was du tust, zugleich ein allgemeines Gesetz sein könnte. Ein Kant-Schüler im 20. Jahrhundert, der Philosoph Hans Jonas, der in den 80er Jahren das brillante Werk, das Prinzip Verantwortung geschrieben hat, Verantwortung in der technischen Zivilisation, er hat diesen kategorischen Imperativ erweitert. Er hat gesagt, handle immer so, dass alles, was du tust, zugleich der Permanenz echten menschlichen Lebens dient. Also handle so, dass du Sorge dafür trägst, in jedem kleinen Schritt, dass unser Leben auf diesem Planeten gesichert ist. Und wir ergänzen das jetzt. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Mit Albert Schweitzer könnte man sagen, handle immer so, dass alles, was du tust, der Bewahrung der Vielfalt des Lebens an sich auf dieser Erde dient. Also kommen wir nur von dem Blick auf uns selber fort. Was können daraus vielleicht für Regeln erwachsen? Ich würde gerne ein paar ethische Kriterien nennen, an denen man sich orientieren kann. Alte Aussagen aus der Philosophie, aber weitergedacht auch übertragen in unsere Zeit. Eine Ethik, die sich einerseits richtet auf unser Zusammenleben, denn in unserem Zusammenleben beginnt alles, eine Ethik aber auch, die über uns hinaus reicht. Versuchen Sie einfach, diese Punkte vom ganzen Leben her zu verstehen. Da ist das Erste, die Wahrhaftigkeit im Leben. Herauskommen aus den Lügen, herauskommen aus den Illusionen, hineinwachsen in das, was wir nennen, eine authentische Existenz. Die Dinge so schonungslos, wie sie sind, betrachten, aber auch in ihren Möglichkeiten so offen, wie sie sind. Wahrhaftig leben sagt uns, es gibt keine Wahrheit. Es gibt zumindest keine Wahrheit, die von einem Menschen umfassend verstanden werden kann. Wie soll das Begrenzte das Absolute erfassen? Wahrhaftigkeit also ist der Weg des Ringens um Wahrheit, des sich immer mehr Annäherns. Und die Dinge dort, wo sie schmerzen und dort, wo wir merken, es ist falsch, sie auch ansprechen und aussprechen. Damit zusammenhängt das Zweite. Leben im Geist des Nichtverletzens. Geist des Nichtverletzens, das ist die Übersetzung eines alten Begriffes aus der heiligen Sprache der Hindus, ein Sanskritwort. Ahimsa heißt dieses Wort in Sanskrit. Ahimsa können wir übersetzen mit Gewaltlosigkeit in etwa. Aber Mahatma Gandhi, der große Friedenslehrer des 20. Jahrhunderts, er hat gesagt, es ist noch mehr. Er sagte, die beste Übersetzung ist Spirit of Nonviolence, Geist des Nichtverletzens. Lerne bereits in deinen Gedanken nicht zu verwunden. Kein Leben auf dieser Erde. Zertritt nicht achtlos eine Pflanze. Töte nicht ohne Grund ein Tier. Verwunde keinen anderen Menschen, weder mit Worten noch mit Waffen. Handle also immer in der inneren Intention, Leben zu bewahren. Und das beginnt im Geist. Alles, was wir tun, ist irgendwann mal in unseren Köpfen entstanden. Alles. Auch das, was hinterher als sogenannte emotionale Tat abgehakt wird. Alles hat seine lange Geschichte. Nur oft liegt sie im Unbewussten vergraben. Das dritte Kriterium nennen wir ganz schlicht Empathie. Empathie hat nichts mit Sympathie zu tun. Empathie hat auch nichts mit Mitleid zu tun. Empathie, das ist eine hochanspruchsvolle Gratwanderung zwischen Nähe und zwischen Distanz. Der Nähe, die ich brauche, um anderes Leben zu verstehen. Und der Distanz, die erforderlich ist, damit ich nicht in das andere Leben hineingezogen werde. Als Mutter haben Sie Mitleid. Sie leiden mit Ihrem Kind mit, wenn es gestürzt ist und blutend am Boden liegt. Als Arzt oder Therapeutin dürfen Sie kein Mitleid haben in diesem Sinne. Aber Sie brauchen Empathie. Die Empathie hält uns in der Handlungsfähigkeit. Sie hält uns in der Zeugenschaft. Aber sie macht uns nicht zum Teil des anderen Systems. Die hohe Kunst der Empathie besteht darin, zu lernen, vom anderen Leben her zu empfinden. Und das ist vielleicht der größte evolutionäre Sprung, den wir schaffen sollten. Lernen, vom anderen Leben her zu empfinden. Daran scheitert ja schon fast jede Beziehung. Dass wir nicht in der Lage sind, wirklich vom anderen her zu denken, sondern immer nur von unseren eigenen Bedürfnissen. Das tut mir jetzt aber gerade gar nicht gut. Wenn du das so gemacht hättest, das wäre schön für mich gewesen. Ja, also immer dieses von den eigenen Bedürfnissen herkommen. Ja, nicht mal nur ganz der andere werden und mich von ihm, von ihr her betrachten. Und wie viel schwerer ist das dann noch, wenn wir versuchen, das weiterzudenken, bezogen auf anderes Leben, das uns umgibt. Tierisches Leben, pflanzliches Leben, alles Leben, das Leben will. Alles Leben, das diesen Lebenswillen ganz tief verinnerlicht hat, ihn nur nicht in diese Bewusstheit bringt wie wir. Das vierte Kriterium, was ganz wichtig ist, lernen für uns zu hören. Das ist vielleicht die am meisten verloren gegangene Kulturtechnik. Das beobachte ich bei mir selber immer wieder. Noch während ein anderer redet, arbeite ich bereits innerlich an den Argumenten. Und ich seziere das, ich analysiere, was gesagt wird. Und im Prinzip ist das eine unglaubliche Respektlosigkeit. Sie reden innerlich bereits, während der andere noch spricht. Das geht nicht. Damit werden Sie ihn nie wirklich verstehen. Vor allen Dingen aber tragen Sie Ihren Beitrag nicht dazu bei, den anderen zu ermöglichen. Ermöglichen meint, dass jemand auch wirklich das zum Ausdruck bringen kann, was er, was sie möchte. Und das setzt eine Hingabe im Hören auf der anderen Seite voraus. Ja, Sie kennen alles das. Es gibt auch wunderschöne Kirchenlieder ja zu diesem Motiv. Nur der Schweigende hört. Wobei Schweigen heißt nicht nur den Mund halten. Das heißt mich ganz zurücknehmen in meiner Wahrnehmung und ganz das ausrichten dorthin, von wo das kommt, was ich hören möchte. Und wie wichtig wird das, dieses Hören lernen, als also ganz tief in der Wahrnehmung des anderen stehen, natürlich gerade auch auf alles Leben hin, das ich nicht der Sprache bedienen kann.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg stellt der Dortmunder Kommunikationswissenschaftler Prof. Dr. Klaus Eurich die Frage: Hat der Mensch Zukunft? Schritte in ein neues Zeitalter. Dafür kennzeichnet Professor Klaus Eurich Orientierungspunkte, von denen aus seiner Sicht Schritte in eine menschliche Zukunft gesetzt werden müssten.
Das fünfte Kriterium, ein ganz schreckliches Wort, aber ich übersetze es gleich, Ambiguitätstoleranz. Ambiguitätstoleranz, Ambiguity, Zweifel, Widerspruch steckt da drin. Widerspruchstoleranz, also könnten wir sagen, was meint das? Es meint, dass die Welt nie eindeutig ist. Nie. Dass wir diese Eindeutigkeit nur für uns selber zurechtlegen. Aber Welt ist mehrdeutig. Welt ist vieldeutig. Und damit müssen wir lernen, umzugehen. Und zwar nicht so umzugehen, dass wir die Vieldeutigkeit ausmerzen, nur damit wir eine Scheinklarheit haben, in der wir glauben, besser klarkommen zu können. Und das heißt zu sehen, es gibt einfach unterschiedliche Wirklichkeiten, die nebeneinander stehen, die nicht zu vereinbaren sind. Es gibt Konflikte, die nicht zu lösen sind. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist nach meiner Auffassung im Moment nicht zu lösen. Nicht mit den herrschenden Mitteln der herrschenden Politik. Warum? Da haben wir auf der einen Seite das Volk Israel. Es lebt auf dem Boden, der ihm von Gott selbst zugewiesen ist. Wer will mir da verbieten, Siedlungen zu bauen? Wer? Und auf der anderen Seite haben wir die Palästinenser. Seit Jahrhunderten leben sie dort. Und sie haben Besitzurkunden über das Land. Es ist ihr Land. Verstehen Sie? Das sind zwei völlig unterschiedliche Wirklichkeiten. Die kriegen Sie nicht einfach so zusammen. Das ist ein ganz langer kultureller Prozess, auf einer solchen Ebene zu einer Verständigung zu kommen. Oder nehmen Sie etwa die Menschenrechtsdebatte. Auch so ein Schlüsselpunkt. Immer wieder die Auseinandersetzungen über die Missachtung der Menschenrechte, etwa im Iran oder etwa in China. Und jeder Politiker tut bei seinen Staatsbesuchen zunächst nichts anderes, als daran zu erinnern. Aber was sind denn die Menschenrechte? Die Menschenrechte, wie wir sie haben und wir sie kennen, zweifellos großartig. Aber es ist das kulturelle Verständnis der Siegermächte nach 1945. Es ist das abendländisch-christliche Selbstverständnis, bezogen auf das Individuum, das über allem steht. Es sind also personenbezogene Menschenrechte. In der iranischen Kultur, einem sogenannten islamischen Gottesstaat, sieht das völlig anders aus. Ja, es geht im Islam zunächst nicht um die persönlichen Menschenrechte. Es geht dort um die Umma. Es geht um die Urgemeinde, die Mohammed in Medina gegründet hat. Es geht immer zuerst um die Gemeinschaft, um das Kollektiv, das überleben will und überleben muss. Und danach kommt der einzelne Mensch. Genauso die konfuzianische Ethik etwa in China. Am Anfang steht immer das Kollektiv. Am Anfang steht immer das Wohl des Staates. Dann erst kommt der einzelne Mensch. Das mögen wir gutheißen oder nicht. Darum geht es gerade überhaupt nicht. Sondern es geht darum, es sind verschiedene Wirklichkeiten. Es sind verschiedene Weltbilder. Und die brauchen sehr, sehr viel Zeit. Also lernen, damit klarzukommen. Noch zwei Kriterien möchte ich nennen aus einem an sich sehr breit gefächerten Katalog. Nämlich die vergebende Haltung und aus der immer wieder die Haltung mündet, es ist deine Aufgabe, den ersten Schritt zu tun. Wenn wir das nicht wirklich verinnerlichen, wird es uns unmöglich sein, in einem tieferen Sinne ethisch zu leben. Vergebung meint zu unterscheiden zwischen der Tat und dem Täter. Vergebung ist das Schlüsselwort aller großen Weltreligionen, weil ohne Vergebung gibt es keinen Frieden. Man wird vielleicht erst nach seinem Tod seine wirklich herausragende Rolle angemessen bemessen können, nämlich die von Nelson Mandela, der in Südafrika genau dies vorgelebt hat. Jede Reaktion bis dahin eines jeden Systems war es, eines jeden Unterdrückungssystems. Es wird durch eine Revolution abgelöst und das System, was sich dann etabliert, ist zwar ein anderes, aber es arbeitet im Prinzip mit ähnlichen Mitteln. Was macht Nelson Mandela? 24 Jahre, glaube ich, saß er in Südafrika im Kerker, wurde gefoltert. Der ANC, seine Partei, der Afrikanische Nationalkongress, kommt an die Macht, stürzt das Apartheid-Regime. Nelson Mandela wird der Führer. Keine Gegengewalt, keine Abrechnung, nein, Vergebung. Und er richtet mit Bischof Tutu zusammen Versöhnungskommissionen ein. Die einzige Bedingung, du musst, egal was du getan hast, du musst dich dazu bekennen, und zwar öffentlich und im Angesicht der Opfer und der Angehörigen der Opfer. Eine riesige Herausforderung, die ist größer als ein paar Jahre in Haft zu gehen, sich einen solchen Prozess zu stellen. Vergebung, also etwas, was in tiefstem Sinne heilen kann. Heilen kann uns selbst und denjenigen, dem wir vergeben. Und damit hängt zusammen dieses Zweite, was ich eben angesprochen habe. Daraus heraus immer den ersten Schritt tun. Sich nie mit dem zufrieden geben, mit einer Situation, die zerstritten oder die zerstört ist. Nein, es ist meine Aufgabe, unabhängig von den Anteilen und von den Schuldanteilen, auch wenn ich weiß, ich bin im Recht, trotzdem steh auf und geh den ersten Schritt. Da haben wir ja wunderbare Vorbilder. Dazu können Sie die Bergpredigt wirklich lesen. Und dazu können Sie solche Aussagen lesen wie die, du sollst kein Opfer auf dem Altar niederlegen, bevor du dich mit dem Bruder, mit dem du zerstritten bist, nicht wieder versöhnt hast. Oder wenn einer zu dir sagt, geh eine Meile mit ihm, geh zwei Meilen mit ihm. Ja, diese Deeskalation, dieses Schritte gehen, dann schlagen wir uns nicht. Das letzte Kriterium, was ich dazu nennen möchte, lernen mit dem Du zum Ich zu werden. Lernen zu verstehen, dass ich mich nur selber finden kann vom anderen her. Der Martin Buber hat dazu sehr viel ausgeführt in seiner Ich-Du-Predigt, die er einmal gehalten hat, die man sehr schön nachlesen kann. Aber auch Paul Watzlawick, ein großer Therapeut, hat das mal so auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, bevor ich nicht die Antwort meines Gegenüber gehört habe. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, bevor ich nicht die Antwort meines Gegenüber gehört habe. Also du und ich. Wir sind eins und ich verstehe mich nur, wenn ich von dir her, damit schließt sich der Kreis der Empathie, erlerne mich zu verstehen.
Will der Mensch Zukunft, so Klaus Eurich, so müsse er Abschied nehmen von dieser sich zerstörerisch auswirkenden Art des Denkens und Handelns. Es ist Klaus Eurichs Absage an die momentan herrschende rationale Vernunft. Sie erweise sich als nicht zielführend.
Die Vernunft, mit der wir heute arbeiten in unserer Kultur, Das ist die rationale Vernunft. Das ist die nackte, die kalte Rationalität. Dinge auf ihre Nützlichkeit hin anzuschauen, klar und scharf zu analysieren. Hier herrschen die Gesetze der Logik und Ähnliches. Das ist wichtig. Unbestritten. Ohne das gäbe es keine Wissenschaft. Ohne das könnten wir uns als Kultur und als Staat nicht organisieren. Aber es reicht nicht. Das ist nur eine Säule. Wir brauchen fünf. Die zweite Säule, es ist die Säule der sinnlichen Erfahrung, der sinnlichen Erkenntnis. Denn wir sind Sinnenwesen. Wir nehmen mit Augen, Ohren, dem Geschmackssinn, dem Tastsinn nehmen wir wahr. Alles durchläuft unsere Sinne. Und wenn wir das nicht verstanden haben, dass unsere Sinne inklusive unserer Emotionen eine eigene Erkenntnisweise sind, bleiben wir im Erkennen der Welt immer blockiert und verkürzt. Das dritte ist die Intuition. Bauchgefühl sagt man ja oft dazu, Intuition. Also unendlich viel mehr als ein Bauchgefühl, die Intuition. Während ich jetzt hier gerade rede und Sie in meine Richtung schauen, sind Sie vielleicht mit Ihren Gedanken völlig woanders. Und Sie nehmen zwar meine Worte irgendwie wahr, Sie nehmen vielleicht das Bild wahr, dass da jemand steht, aber gleichzeitig so um Sie herum Millionen von anderen Eindrücken, die aber Ihr Wachbewusstsein nicht durchlaufen, die wir aber trotzdem wahrnehmen, die in unserem Unbewussten gleichsam absacken. Und so geschieht das ständig in unserem Leben. Jede Menge Handlungen, jede Menge Aktionen, jede Menge Dinge, die sich ereignen, die wir wahrnehmen, aber nicht bewusst wahrnehmen. Und trotzdem ist das ein Wissen, das da ist. Das kann man schulen, an dieses Wissen heranzugehen. Also wenn ich etwa Kurse mache für Führungskräfte in verschiedenen Ebenen, dann ist die Arbeit mit der Intuition und an diese Kräfte der Intuition heranzukommen immer ein ganz entscheidender Teil. Weil ich als Führungskraft eben wissen und können muss, intuitiv zu handeln. In einer Situation, ohne auch klar analysieren zu können, indem ich einfach entscheiden muss, dann der Intuition auch zu vertrauen. Und darauf zu vertrauen, dass es nicht nur ein Gefühl ist. Die Intuition also ist ein Schatz, der in uns ruht. Ein Schatz, der gehoben werden will. Ein Schatz, der mit der Verbindung von Bewusstem und Unbewusstem sehr stark zu tun hat. Die vierte Säule ist die Säule der Weisheit. Auch etwas, was sehr verschüttet ist in unserer Kultur, brauche ich nicht viel zu sagen. Die großen alten Weisheitslehren, die wir viel ernster nehmen könnten, als wir es gegenwärtig tun, die fast alles über das Leben bereits beinhalten, die großen religiösen Schriften, aber auch die großen Werke der Philosophie, die sind ja ein geronnenes Menschheitswissen, ganz verdichtet. Wenn wir das ernst nehmen, dieses Wissen, dann stellt es uns ein wenig stärker in Beziehung zu uns selbst. Und es lehrt uns, nimm dich nicht ganz so wichtig. Der Weltenlauf ist ein größerer. Sieh dich einfach nur als Teil, aber nicht als das Zentrum des Universums. Die Weisheitsschriften, sie wollen uns unseren Platz zuweisen, den wir haben im Geschehen des Kosmos. Und schließlich das fünfte und letzte. Es ist die kontemplative Haltung als ein ganz eigener Erkenntniszugang. Kontemplation, das ist ja auch so ein altes Wort, aber eigentlich sagt es schon alles aus. Kon, eins werden. Templum, mit dem Innersten, dem Heiligsten. Kontemplation könnte man sagen, einerseits, es ist der Weg zu meinem tieferen Selbst. Kontemplation weiter, aber sagt uns dann, der Weg zu meinem tieferen Selbst, das ist auch der Weg zu Gott. Das ist auch der Weg zum Ganzen. Kontemplation will versöhnen. Kontemplation will mich versöhnen mit allem und mit mir selbst. Aber was ist das? Es ist ein Schulungsweg, natürlich. Es ist der Weg der Stille. Es ist der Weg der Übung des tiefsten Schweigens. Unsere stärkste Kraft, unsere stärkste Energie, ohne die gar nichts geht. Menschen sind Sehnsuchtswesen. Das hat ja diese Kultur so verstanden, auszubeuten, die tiefe Sehnsucht des Menschen, umzulenken auf Waren, auf Produkte, auf Status, auf Erfolg und. Aber was ist das im Innersten, diese Sehnsucht? Im Innersten ist es die Sehnsucht des Menschen, eins zu werden mit dem absoluten Selbst. Dann können wir fragen, wo kommt diese Kraft her? Aurelio Augustinus, einer der ersten großen Kirchenlehrer, hat darauf eine wunderschöne Antwort gegeben. Er hat gesagt, der Mensch sei die Sehnsucht Gottes, von ihm, durch ihn, auf ihn zu geschaffen. Und der heilige Franziskus hat das in schlichterer Sprache folgendermaßen formuliert, als er sagte, was du suchst, ist das, was sucht. Was du suchst, ist das, was sucht. Was heißt das? Das heißt, vor meiner suchenden Sehnsucht ist immer schon eine andere. Sonst wäre meine nicht da. Ist immer die Sehnsucht Gottes nach Begegnung mit dem menschlichen Du. Wenn Sie für einen Moment mal nur diesen Gedanken ernst nehmen, dann enthält er eine ganz wunderbare Botschaft. Dann enthält er nämlich die Botschaft, dass wenn wir nur tief genug suchen, wir bereits angekommen sind. Wenn du suchst, bist du bereits am Ziel. Weil du suchst und weil es eine Bewegung aufeinander zu ist.
Professor Klaus Eurich empfiehlt seinen Zeitgenossen die Selbstreflexion. Sie sei unabdingbar notwendig und die Grundvoraussetzung für den nächsten und notwendigen Schritt in unserer biologischen und kulturellen Evolution. Es sei der Schritt dahin, ein bewusster Teil des schöpferischen Universums zu werden.
Zeit, wie wir sie kennen, das ist das hier. Das, was voraneilt. Das, worauf ich achten muss, damit ich meine Zeit nicht überziehe. Das ist das, was mich bedrängt. Das ist der Beginn des Lebens auf den Tod zu. Das sind die Stunden, die mich jagen. Da ist der Sinn der Sekunde der, die andere abzulösen und während sie das tut, stirbt sie selber. Es ist also die Zeit, in der wir leben, der im Letzten alles gleichgültig ist. Gleichgültig ist. In der Tiefe der Kontemplation, aber auch im bewussten Durchdenken der Zeit können wir eine andere Erfahrung machen. Die Griechen gaben dem den Namen Kairos. Kairos, sagten sie, das ist die besondere Zeit, in der du lebst. Das ist die Chance. Das ist die Gelegenheit. Das ist der glückliche Moment. Aber du musst aufpassen, denn diese Momente sind flüchtig. Und sie kommen im Leben kein zweites Mal. Kairos hat daneben eine viel tiefere Bedeutung, um die geht es mir. Eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Der evangelische Theologe Paul Tillich hat schöne Abhandlungen über den Kairos geschrieben und er fasst das so zusammen, indem er sagt, Kairos, das meint, das Ewige bricht in das Zeitliche ein. Himmel berührt die Erde. Transzendenz und Immanenz gehen ineinander über. Und das enthält jeder Moment. Du musst es nur sehen. Jeder Moment ist kairoshaltig. Und wenn Sie diesen Gedanken nun auf unsere Grundfrage übertragen, hat der Mensch eine Zukunft? Dann sagt das im Letzten, natürlich haben wir eine Zukunft. Und wir haben eine wunderbare Zukunft. Wenn wir die Vergangenheit durchbrechen und wenn wir gleichzeitig sehen, dass jeder Moment für uns alles enthält, dass wir einfach nur diesen Schritt der Umkehr gehen müssen. Natürlich ist alles das, und damit möchte ich auch schließen, was ich gesagt habe, ein sehr, sehr hoher Anspruch. Und natürlich machen wir täglich, und da können Sie mir glauben, ich weiß ganz genau, wovon ich rede, die Erfahrung, dass zwischen diese schönen Ideale und dem, was du dann selber leben kannst, immer so ein Schatten fällt. Und dann die Seele doch an jedem Abend wieder neue blaue Flecken bekommen hat. Aber dann kann man sagen, erinnern wir uns vielleicht an ein ganz kleines Gedicht von Rainer Maria Rilke. Mir ist es das Kostbarste geworden. Es ist aus einem größeren Zyklus herausgenommen. Und manchmal nur wenn wir so schmerzhaft reifen, dass wir beinahe darin sterben, erhebt sich aus allem, was wir nicht begreifen, ein Angesicht und sieht uns strahlend an. Und manchmal nur, wenn wir so schmerzhaft reifen, dass wir beinahe darin sterben, erhebt sich aus allem, was wir nicht begreifen, ein Angesicht und sieht uns strahlend an.
Fokus. Themen fürs Leben.
In der heutigen Fokussendung sprach Professor Dr. Klaus Eurich über die Frage, hat der Mensch Zukunft, Schritte in ein neues Zeitalter. Der Hochschullehrer für Kommunikationswissenschaft am Institut für Journalistik der Technischen Universität Dortmund hielt diesen Vortrag in der Propstei St. Gerold. Literatur- und Internethinweise entnehmen Sie bitte dem schriftlichen Anhang zu dieser Sendung auf unserer Fokusseite im Internet.
Diese Fokussendung können Sie nachhören auf der Homepage von Radio Vorarlberg, vorarlberg.orf.at. Wir möchten Sie noch hinweisen auf unser kostenloses Podcast-Abonnement. Damit können Sie die aktuelle Fokussendung downloaden, so steht sie Ihnen zum Mitnehmen und Nachhören zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie auf unserer ORF Vorarlberg Homepage unter den Stichworten Fokus und Podcast. Sie wissen, vorarlberg.orf.at. Unser Fokus-Archiv, wo Sie die Fokussendungen kostenlos nachhören können, finden Sie auf der Seite unseres langjährigen Partners, der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Die Adresse lautet www.wkv.at/fokus. Wenn Sie Fragen dazu haben, stehen Ihnen wie immer die Telefonnummer unseres Publikumsservice unter Dornbirn 51.000 offen, sowie die E-Mail-Adresse johannes.schmiedle@orf.at.
Abschließend zur heutigen Fokussendung mit Professor Dr. Klaus Eurich gilt seine vertiefende Betrachtung, dass die Trennungen und Abspaltungen, die wir immer wieder vornehmen, die Orientierung erleichtern wollen. Sie verdunkeln daneben aber doch die Wahrheiten, die über den auf den Menschen bezogenen Blick hinausweisen, schreibt Professor Klaus Eurich. Johannes Schmiedle dankt Ihnen gemeinsam mit Tonmeister Ingo Hammerer und Roland Weber für Ihre Aufmerksamkeit und wünscht Ihnen mit den Gedanken des Meditationslehrers Klaus Eurich einen die kommende Woche tragenden und erhellenden Gedankenimpuls. Machen Sie's gut.